bin ich wieder oben hoch gescrollt. Ja, also kennt ihr das Gefühl, wenn man Leuten erzählt, dass man Christ ist und dann kommt irgendwann die Frage, ah, okay, glaubst du auch, dass irgendwann alles untergeht mit so Tsunamis und Trompeten, Heuschrecken, den apokalyptischen Reitern, der Hure Babylon? Und dann steht man da so und sagt so, ja, nein, also irgendwie schon, aber anders. Und wie in dem Theaterstück und vorhin schon erzählt, ne, unsere Zukunft fühlt sich manchmal an wie so eine Mischung aus dem Weltuntergangsfilm und Social Media Doomscrolling. Ne, wir haben super viele Krankheiten und Seuchen und eine Pandemie hinter uns. Durch meine Arbeit merke ich, dass die Anzahl an psychischen Krankheiten steigt, ne, dass es immer mehr Leute gibt mit Ängsten und Depressionen. Dass der Krieg immer näher an uns heranrückt. Wir haben irgendwie täglich mehr Berichte über Gewalt, Aggression und Wut. Die Klimakrise, die irgendwie immer schneller abläuft. KI, die uns irgendwie alle beunruhigt und überfordert. Und dann immer noch so die Frage, was wird eigentlich aus meinem Leben für die Jugendlichen? Welche Ausbildung mache ich? Welchen Job möchte ich haben? Was wird aus meinen Beziehungen? Macht es überhaupt alles Sinn? In meinem Umfeld ist ganz viel, kriege ich überhaupt Rente? Und wofür machen wir das alles? Das macht natürlich was mit uns. Auf der einen Seite bekommen wir super viel Negatives mit und das verängstigt und beunruhigt uns. Und auf der anderen Seite stumpfen wir auch irgendwie ab. Und viele laufen mit dem dumpfen Gefühl rum, die Zukunft wird nicht leichter. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Arbeitskollegin, Anfang 20, frisch aus dem Studium, Berufsanfängerin, die war auf der Fortbildung neu in der Schulsozialarbeit. Auch viele Leute, Anfang 20, Mitte 20, Berufsanfänger. Und sie war schockiert und frustriert, dass so viele auf dieser Fortbildung keine Hoffnung mehr hatten für Deutschland und für die Welt und keine Verbesserungen sehen. Und dass eigentlich Menschen, die jungen Schülern mit Problemen und Ängsten Hoffnung schenken könnten, selbst gar keine Hoffnung haben. Und mit dieser Einstellung lieben viele zu heutzutage. Und dann kommen wir in die Gemeinde und dann heißt es irgendwie, ja, hab keine Angst, Gott gibt Frieden, alles wird super. Und man denkt so, wie passt das zusammen? Wir haben irgendwie Chaos da draußen und Frieden hier drin. Und genau das ist irgendwie das Thema heute, Paradox Peace, der paradoxe Frieden. Ein Frieden mitten in einer Zukunft und einer Zeit, die nicht automatisch friedlich wird. Es wird ein bisschen so eine Kombination und eine Zusammenfassung aus dem letzten Buju von 2023 und der diesjährigen Wohnwoche. Viele Punkte haben eigentlich eine eigene Predigt verdient, einfach weil sie ursprünglich eine eigene Predigt waren. Deswegen werde ich auch viele Bibelstellen nur erwähnen, werden nicht alle lesen, sonst sitzen wir morgen noch hier. Holt gerne eure Notizblöcke und Notizappen raus, erinnert euch an die Jahreslosung. Ja, aber wie ich auf der Wohnwoche schon gesagt habe, das Thema ist eigentlich zu groß und zu komplex, um es vollends zu erarbeiten. Ihr müsst selber noch was tun. Genau. Auf der Wohnwoche haben wir uns dann am Montag erstmal damit beschäftigt, was hat eigentlich Jesus über die Zukunft gesagt. Da gibt es natürlich ganz viele Bibelstellen. Ich habe da vor allem den Fokus auf Matthäus 13 und Matthäus 24 gelegt. Und daraus ist dann folgende Grafik entstanden. Ein sehr stark vereinfachter Zeitstrahl. Wir haben hier Jesus Tod, Jesus Auferstehung, Jesus ist in den Himmel aufgefahren und das Ziel ist eigentlich schon erreicht, aber es fehlt noch das letzte Upgrade und das kommt, wenn Jesus wiederkommt und dann geht es hier oben weiter. Und in Matthäus 13 gibt es eben das Gleichnis von der guten und der schlechten Saat und es wird folgendermaßen beschrieben: Die gute Saat wird wachsen und es steht dann praktisch auch, für die Kirche wird wachsen und die Christenheit wird wachsen und es wird zur vollen Blüte kommen und überall auf der Welt wird es Leute geben, die zum Glauben gekommen sind. Und das ist die gute Saat und ich finde es zum Beispiel cool, weil diese Woche kam die Meldung, dass die Bibel-App 1 Milliarde Downloads hat, beziehungsweise letzter Stand war irgendwie 1.350.000. Und gleichzeitig gibt es aber die schlechte Saat und die wird auch wachsen und kommt auch irgendwann zu ihrem Höhepunkt. Und praktisch dieser Zeitabschnitt ist das, was wir Endzeit nennen. Und Jesus wird auch gefragt, ne, wann kommst du wieder und wie ist diese Zeit, wie läuft die Zeit davon ab? Und Jesus antwortet dann folgendes: Lasst euch von keinem Menschen täuschen, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin der Christus, der von Gott erwählte Retter. Und so werden viele, und so werden sie viele in die Irre führen. Ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht abschrecken. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungernöte und Erdbeben geben. Und in Paralleltexten steht dann oft noch Krankheiten und Seuchen mit dabei. Dies alles ist aber erst der Anfang, so wie die ersten Wehen einer Geburt. Und dann geht es dann auch noch weiter, aber es reicht ja erstmal. Und vieles davon beobachten wir ja heutzutage regelmäßig. Wir haben beispielsweise den Ukraine-Krieg, wir hatten jetzt die Corona-Zeit und wir haben irgendwelche weirden Christfluencer, die auf Social Media alles Mögliche verbreiten. Und interessant ist das Bild, was hier Jesus benutzt, das Bild von den Geburtswehen. Und da bin ich jetzt auch kein Experte da drin. Aber soweit ich das verstanden habe, kommen Wehen ja so wellenartig, so phasenweise, und werden dabei immer heftiger und intensiver und schmerzhafter und kommen immer schneller und häufiger. Und am Ende gibt es dann die Geburt und man hat etwas Neues. Ja, und das ist ja eigentlich genau das, was hier mit der schlechten Saat beschrieben wird. Es kommt immer schneller, immer häufiger, wird immer intensiver und erreicht irgendwann seinen Höhepunkt. Und am Ende haben wir dann das Neue. Und wenn man also jetzt Matthäus 24 so liest, dann klingt Jesus nicht wie jemand, der uns Wattebällchen ins Gesicht pusten möchte. Er sagt ziemlich direkt, es wird schwere Zeiten kommen, es wird Kriege geben, es gibt Katastrophen, Menschen werden sich betrügen, die Liebe wird erkalten. Aber Jesus ist hier nicht negativ oder pessimistisch, er ist erstmal nur ehrlich. Er macht dabei was Bemerkenswertes. In den ganzen Texten sagt er nie, fürchtet euch, der Untergang kommt, deswegen müsst ihr immer folgen. Sondern er macht eigentlich genau das Gegenteil, gerade wenn man so die Gleichnisse liest, die danach noch kommen. Er sagt so, fürchtet euch nicht, bleibt wach, bleibt treu, ich bin auch bei euch. Das ist so die Perspektive, die Jesus gibt. Nicht Panik, sondern Wachheit. Nicht Angst, sondern Treue. Nicht Chaos, sondern Hoffnung. Und ich habe in der Vorbereitung auf die Wohnwoche viel über die Endzeit gelernt. Zum Beispiel, dass es im Neuen Testament nur ein Buch gibt, wo das Thema Endzeit gar nicht angesprochen wird. Das ist das Buch Philemon, das hat auch nur ein Kapitel. Und auf der Wohnwoche haben wir uns dann donnerstags mit dem Endzeitbuch überhaupt beschäftigt, mit der Offenbarung. Und viele haben Angst oder Respekt vor der Offenbarung und sind stark überfordert, weil sie mit diesen vielen Bildern und Beschreibungen und schlimmen Bildern im Kopf haben und es echt überfordernd sind. Aber wenn man mal versucht, die Offenbarung mit der Perspektive Hoffnung zu lesen, dann merkt man Folgendes. Es ist praktisch immer, es wird immer beschrieben, ey, das erwartet uns und hier unten passiert Scheiße, aber guck mal da oben, das erwartet uns. Ja, da unten passiert Scheiße, aber guck mal da oben, passiert, erwartet uns das. Und es ist wie so ein Kopfnicken. Und aber unten ist nicht das Ende. Ja, das ist, es endet eben oben mit dem Sieg. Ja, wir sind irgendwo in dieser Zwischenphase und die sind eben so wie Geburtswehen. Schmerzhaft, aber sie führen zu was Neuem. Und das Neue wird dann eben so beschrieben, zum Beispiel, er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, kein Schmerz, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Siehe doch, ich mache alles neu. Nicht, ich mache einiges neu, nicht, ich verbessere alles Schlechte, sondern ich mache alles neu. Das zeigt doch, dass die Bibel eigentlich brutal ehrlich ist über die Realität, aber noch ehrlicher über die Zukunft Gottes. Und das ist eben dieser Paradox Peace. Ne? Das ist kein Frieden, der sagt, ja, mir geht's gut, weil alles gut ist. Oder der Glaube schützt mich vor Problemen. Oder ich spüre nichts Schlechtes mehr. Sondern dieser paradoxe Frieden ist ein Frieden mitten in seinen Sorgen. Eine Hoffnung mitten im Chaos. Mut mitten in den schwierigen Umständen. Gewissheit mitten im Zweifel, Freude mitten im Schmerz. Die Bibel hat vor allem zwei Worte für Frieden. Das ist einmal Shalom, das steht für so mehr als Ruhe. Das bedeutet so Ganzheit, Heil und Versöhntsein. Und das andere versuche ich gar nicht, das auszusprechen. Aber es steht für einen Zustand, an dem alles wieder an seinem Platz ist, wie Gott es sich gedacht hat. Heißt, dieser Begriff Friede in der Bibel, der ist super selten politisch oder psychologisch gemeint, sondern immer eschatologisch, also immer auf die Zukunft bezogen. Eben schon jetzt erfahrbar, aber erst in der neuen Schöpfung vollkommen. Ja, und wir leben einfach in dieser Zwischenzeit zwischen schon jetzt und noch nicht. Schon jetzt haben wir Vergebung und haben Hoffnung und haben inneren Frieden, aber wir haben noch nicht das Ende von Leid, Tod, Schuld, Krieg. Ja, das Paradox ist, dass der Friede Gottes ist nicht abhängig von den Umständen, sondern von Jesus. Und Jesus ist größer als die Umstände. Und wir finden uns ein bisschen in ein Zeitreise-Szenario. Ja, dann fängt man an in der Vergangenheit. Jesus hat die Welt schon besiegt. Ja, sein Sieg liegt schon hinter uns. Es ist schon passiert. Wir stehen schon auf der Seite, der gewonnen hat. In unserer Gegenwart haben wir den Heiligen Geist, der in uns ist und der Gottes Friede in uns bringt. Und somit ist Gottes Friede kein Gefühl, sondern eine Gegenwart, die unser Inneres trägt. Und wir haben eben die Perspektive in der Zukunft, dass alles neu wird. Wir wissen, wohin die Geschichte führt. Eben, da wird es keinen Tod mehr geben, keine Tränen, keine Angst, kein Krieg, keine Zerstörung, keine Entfremdung. Da ist dann nur Gott, nur Leben, nur Licht und nur Frieden. Was heißt das jetzt für unseren Alltag? Ich habe da mal versucht, 5 Punkte rauszuschreiben. Es gibt wahrscheinlich noch mehr. Und mein erster Punkt ist, wach bleiben, mit offenen Augen leben, nicht mit Angst. Jesus ruft seine Jünger nicht zur Panik auf, sondern zur Aufmerksamkeit. Das heißt, da seid wachsam, erschreckt nicht, behaltet den Blick auf die Realität, verdrängt es nicht, schaut nicht weg. Christen sollen eben nicht überrascht werden, wie Menschen, die im Dunkeln tappen. Wach bleiben bedeutet eben, die Zeichen der Zeit einordnen und dabei seine eigene Beziehung zu Gott nicht einschlafen zu lassen. Das bedeutet, geistig nüchtern zu bleiben, statt innerlich wegzudämmern. Es ist kein Alarmzustand, es ist eine Form von innerer Präsenz. Es ist nicht ein, oh nein, was passiert als nächstes, sondern ein, ich weiß, wer die Geschichte schreibt. Zweiter Punkt ist, treu bleiben. Also in Matthäus 25 folgen dann Haufen Gleichnisse, zum Beispiel die mit den Talenten und die Jungfrauen, die ihrem Bräutigam entgegenlaufen und so weiter. Und die drehen sich alle um Treue, oder die meisten davon. Und Treue heißt in dem Sinn dann sowas wie, ich lebe heute so, wie es zu Gottes Zukunft passt. Treue zeigt sich im Alltag an den Stellen, wo ich Verantwortung übernehme, wo ich liebevoll handeln kann und das tue, was mir Gott für die Füße legt. Dabei ist es erstmal egal, ob ich jetzt einer Person helfe oder 100 Personen. Gott bewertet nicht die Größe, sondern die Herzenshaltung und die Beständigkeit. Die Zukunft Gottes motiviert nicht zum Rückzug. Wir sollen jetzt nicht sagen, oh, es wird alles schrecklich, ich verziehe mich, bis alles vorbei ist, sondern es ermutigt zum Verantwortungsleben jetzt. Drittens, Hoffnung bewahren. Übrigens, 1. Korinther 15 ist das Auferstehungskapitel für alle, die sich um das Thema Auferstehung und Auferstehungskörper und so interessieren. Und in dem Kapitel sagt Paulus, wenn Christus nicht auferstanden wäre, wäre alles sinnlos. Aber weil Jesus auferstanden ist, haben wir eine Hoffnung. Und diese Hoffnung ist keine Fantasie, sondern eine Realität. Diese Hoffnung bedeutet eben, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, dass das Leid begrenzt ist, dass die Ungerechtigkeit enden wird, dass wir eine neue Identität mit Jesus bekommen. Das ist keine Hoffnung von, es wird schon irgendwie, sondern es ist die Hoffnung von, Gott wird alles neu machen. Diese Hoffnung ist kein Gefühl, sondern es ist unser Anker. In Philipper 4 beschreibt er dann auch, dass wir diesen Frieden auch empfangen können. Und dieser Friede ist eben nicht abhängig von den Umständen. Paulus schreibt den Philipperbrief aus dem Gefängnis. Und er benutzt es nicht irgendwie als psychologischen Trick, um sich selbst zu entspannen und keine Angst mehr zu bekommen. Das ist auch keine Leistung, dieser Frieden. Dieser Frieden von Gott ist ein Geschenk an Menschen, die sich Gott anvertrauen. Das ist ein Frieden über das Verstehen hinaus. Und das macht es halt paradox. Es ist ein unlogischer Friede, es ist ein übermenschlicher Friede, es ist ein Zukunftsfriede, der uns heute schon ins Herz fällt. Und er schützt unsere Gedanken und unser Herz wie so eine innere Burgmauer. Und als fünften Punkt habe ich Gemeinschaft leben. Dieser Frieden, der wächst im Miteinander und niemals im Alleingang. Ne? Christlicher Friede ist niemals ein Solo-Projekt. Die frühchristlichen Gemeinden und auch die heutigen, die überleben Verfolgung, weil sie zusammenstehen. Und Gottes Friede wird sichtbar, wenn wir einander tragen, füreinander beten, ehrlich miteinander kämpfen, ehrlich vergeben und ehrlich ermutigen. Isolation nährt nur die Angst, Gemeinschaft nährt den Frieden. Jesus baut keine Einzelkämpfer, sondern er baut eine Familie. Und der Friede Gottes wird in dieser Gemeinschaft als Reich Gottes erlebbar. In der Jugend klappt es freitagabends eigentlich in der Regel wunderbar. Und erlebt jedes Jahr auf der Wohnwoche dann ihren Höhepunkt. Ja, als Fazit. Also, es kommt eine unangenehme Zukunft auf uns zu. Aber Jesus kommt eben auch. Und Jesus hat in Johannes 16 gesagt, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also wir haben Frieden, trotz der Bedrängnis, die wir erleben, weil Jesus die Welt schon besiegt hat. Ja, das ist kein Optimismus, das ist keine Schönfärberei. Das ist die Realität aus Gottes Perspektive. Ja, Paradox Peace bedeutet eben, ich weiß, was kommt, ich weiß, warum es kommt und ich weiß, wer kommt. Und dadurch ist die Zukunft nicht unser Feind. Die Zukunft ist der Ort, an dem Jesus schon auf uns wartet und er führt uns dahin und er führt uns mit Frieden dahin, mit Hoffnung, mit Liebe, mit einer Zukunft, die heller ist als jede Dunkelheit davor. Amen.